Herzlich willkommen zu unserer großen Karnevalsfolge mit allen Geschichten rund um die närrische Zeit und... Oh, scheiße, falscher Account. Wir sind's. Philipp und Ralf, Bestzeit-Podcast, Folge 94. Wir sind besoffen. So, wir sind besoffen vor Glück. Philipp, wie sieht's aus? Bist du auch schon ganz hier?
Ralf, ich grüße dich. Also das Karneval-Feeling ist bei mir noch nicht so richtig angekommen. Der Wochenstart war, wie soll ich sagen, der war nicht so optimal. Das trifft es wahrscheinlich. Also Kenia, ich weiß auch nicht. Kenia dieses Jahr bei mir steht nicht unter dem allerbesten Stern. Ich will jetzt auch nicht zu viel jammern. Es ist ja trotzdem noch wunderschön hier. Aber trainingstechnisch läuft das alles hier nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Denn ich hatte eigentlich Sonntagabend von Renato den Wochenplan bekommen für meine letzte Woche hier in Kenia. Und der sah nochmal sehr anspruchsvoll aus. Und ich habe mich darauf gefreut, hier jetzt endlich nochmal ein bisschen Gas geben zu können, nach der Knöchelgeschichte, die ja schon ein bisschen ätzend war. Und ja, dann scheint irgendwas mit dem Essen Sonntag nicht in Ordnung gewesen zu sein. Denn nicht nur ich, sondern einige andere, die hier auch im Camp untergebracht sind, hatten dann doch gewisse Probleme mit Magen und so weiter. Und deswegen lag ich Montag eigentlich nur komplett ermattet sozusagen den ganzen Tag im Bett und habe versucht, überhaupt irgendwas essen zu können. Und deswegen auch gestern dann relativ entspannter Trainingstag, nur einmal laufen. Das hat sich jetzt auch so halb gut angefühlt. Dementsprechend wird diese Woche jetzt nicht mehr ganz so viel passieren bei mir. Wenn es gut läuft, noch eine Einheit, denke ich. Und ja, deswegen ist die Laune, sage ich jetzt mal, sie ist wieder besser. Ich war heute Morgen zumindest wieder ganz ordentlich 20 Kilometer laufen. Aber es ist dieses Mal irgendwie sehr zäh. Es ist ein wirklicher Kampf, hier irgendwie halbwegs gut durchzukommen. Ich versuche, so das positive Mindset zu bewahren, aber von den 4 Wochen hier war doch jetzt nicht alles so, wie ich mir das ausgemalt habe, sage ich mal.
Naja gut, also diese orthopädische Geschichte ist ja im Prinzip sogar noch ein bisschen komplexer, ne? Weil wenn du dir da richtig was tust, dann hast du da ja richtig mit zu tun. Absolut. Auf der anderen Seite, so ein Magending ist natürlich auch richtig ätzend, ja, weil das haut einem natürlich so die Energie weg, ne? Also wir haben ja am Montag da kurz hin und her gechattet und du hast dich wirklich auch nicht so richtig gut angehört. Aber ich kann das total nachvollziehen, ja, weil wenn man das ja einmal hat und dann halt einmal so richtig leer ist, weil man nicht gegessen hat, dann ist man ja schon mit Aufstehen überfordert, logischerweise, ja, oder mit Rumgehen, ja, geschweige denn, dass man irgendwie auch nur Bock hätte zu trainieren. Wenn das allerdings dein Beruf ist, dann ist das natürlich schon eine erhebliche Einschränkung. Das ist ja auch mal klar, ja.
Dazu kommt natürlich, dass man in der Höhe jetzt auch nicht so gut regeneriert. Das kommt ja erschwerend noch hinzu. Also so Erholungsprozesse laufen ja auch anders. Und ich sag mal so, ich habe mir, glaube ich, Montagmittag wollte ich mir neues Wasser holen. Wir kaufen ja oft so 10-Liter-Kanister Wasser quasi. Und den 10-Liter-Kanister hier von diesem Hauptgebäude, wo wir auch essen, erstmal die Treppen bis zum Gebäude, wo wir schlafen und dann noch 2 Stockwerke nach oben zu tragen, das war schon mein Workout für Montag, muss ich sagen. Ich habe mich da sehr, sehr schlecht gefühlt und bin gefühlt da hochgekrochen. Also da dachte ich auch, meine Güte. Und ansonsten, ja, du, ich hab versucht, einfach so, ja, Basics erstmal wieder zu essen, ne? Irgendwie ein bisschen trockenes Brot mit, keine Ahnung, morgens mit ein bisschen Marmelade oder Honig. Und mittags ein bisschen Suppe und so weiter. Und das ging dann schon. Das ist jetzt nicht so, dass man sich dann sofort super fühlt, aber man muss sich halt dann auch ein bisschen zwingen, irgendwas zu essen und vor allem auch zu trinken. Und das Gute war, dass ich dann zumindest nachdem ich von Sonntag auf Montag praktisch gar nicht geschlafen habe, gefühlt vielleicht eine Stunde, anderthalb, habe ich von Montag auf Dienstag zumindest durchschlafen können. Und das hat dann schon mal sehr viel ausgemacht, so insgesamt Wohlbefinden und so. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt frühstücken und Mittagessen einigermaßen normal kann, dann würde ich einen lockeren Lauf zumindest Dienstag Nachmittag wieder probieren. Und das hat dann gestern auch ganz okay funktioniert. Aber klar, das ist jetzt auch nicht in einem Tag irgendwie alles wieder aufgeholt. Also ich sag mal, heute Morgen, das war jetzt kein schlechter Dauerlauf, das war echt ein solider Dauerlauf, auch mit einigen Höhenmetern. Aber es fühlt sich jetzt gerade schon sehr anders an, wieder hier einen Berg hoch zu rennen auf 2400 Meter Höhe. Also du hast das Gefühl, du rennst einen Berg halbwegs flott hoch und die Beine sind einfach ultra schwer, also die Oberschenkel. Und das ist, glaube ich, was halt einfach noch 1-2 Tage dauert. Und insofern, wir hatten, glaube ich, 2 Workouts geplant und noch einen Longrun vor der Abreise diese Woche. Das wird alles nicht zu realisieren sein. Ich denke, wir werden wahrscheinlich entweder morgen oder vielleicht sogar erst am Freitag eins von beidem nur machen können. Also entweder ein Workout, was irgendwie ein bisschen tempomäßig ist, oder einen Long Run, und dann war es das, glaube ich, auch. Also mehr ist, glaube ich, halt einfach nicht machbar. Und hatte tatsächlich hier ein relativ interessantes Gespräch gestern auch nochmal mit Ute, die ihr aus dem letzten Podcast kennt, die ja auch Mentaltrainerin ist. Die wollten noch so ein Interview machen, so zum Thema, wie geht man als Profisportler halt um, wenn nicht alles normal läuft, weil sie das halt auch interessant findet. Und hat ja auch gesagt, der Vorteil ist bei mir inzwischen mein Alter, glaube ich, weil mit 20, 25, da ist man halt einfach unvernünftiger, glaube ich. Da würde man zu früh, glaube ich, einfach versuchen, das mit der Brechstange zu erzwingen. Und es ist jetzt nicht so, dass es einen mit jetzt über 30 alles nicht ärgert, wenn es nicht so läuft, wie man das mal sich ausgemalt hatte. Aber man akzeptiert dann halt die Umstände, für die man ja dann irgendwie halt auch nichts kann, und sagt halt, okay, ist jetzt so, wie es ist, ich kann es nicht mehr ändern. Ich muss es halt gucken, wie ich am besten mit der Situation umgehe, und dann nimmt man sein Schicksal, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, halt einfach an und sagt, okay, dann muss ich jetzt halt 2-3 Tage pausieren oder langsamer machen oder keine Ahnung. Und dann schauen wir, ab wann halt wieder was vernünftig möglich ist. Man hat eine gewisse Altersgelassenheit bekommen, sage ich jetzt mal, in der Zwischenzeit.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch eine Frage des Energiedefizits, ja. Also wenn du 1,5 Tage nichts gegessen hast und praktisch dich ja auch einmal entleert hast, das ist natürlich wirklich auch bitter, ja. Ich hatte mal so eine Nummer, da hatte ich halt auch einfach irgendwie mir den Magen verdorben und einfach Durchfall. Und das hatte ich halt 2,5 Tage lang und habe dann auch 3 Tage danach wieder so einigermaßen okay gegessen und bin dann bei Rund um Köln mitgefahren. Oh, also so roundabout 2,5 Stunden Belastung. Ja. Und nach 1,5 Stunden Belastung war halt einfach komplett Ende. Ja. Ich habe während des Rennens selber ganz normal Gel und so. Ja, also eigentlich 2,5 Stunden fährst du fast eigentlich so. Und die letzte Stunde, ich habe jede Gruppe, die mich überholt hat, und es haben mich hunderte Leute dann noch überholt, ja, habe ich fahren lassen müssen. Tempo 30, weil, was du normalerweise in der Gruppe easy mitgehst, ja. Mhm. Ich hatte keine Chance. Ich hatte null irgendwie Energie, null Bein, gar nichts, und ich war einfach komplett leer. Das ist so ein schlimmes Gefühl gewesen, ja. Und das muss man sich natürlich nicht geben. Also deshalb, da macht man lieber nichts oder sagt, und ich wollte es natürlich dann auch zu Ende fahren und bin es dann auch zu Ende gefahren, obwohl ich hier ganz in der Nähe von meinem Haus vorbeigefahren bin, weil da ist halt die eine Stelle, wo man relativ nah schon zu Hause ist. Und anstatt rechts abzubiegen, bin ich weitergefahren, was auch eigentlich Unfug war, weil danach haben mich bestimmt noch 400 Leute überholt. Und ich konnte nirgendwo mitfahren. Das war null möglich, ja. Da war ich im Ziel und habe mich einfach hingesetzt und habe halt alles gegessen, was mir in die Finger kam. Ja, das war dann auch nicht so toll, ja, weil dann überfordert ja den Magen ja auch sofort wieder, ja. Und da war übrigens ein Brühwürstchen dabei, ne, mit so einer dicken Pelle. Also, was ich normalerweise nie esse, ja. Ganz, ganz schlimm. Aber ich hatte dann so ein Verlangen, einfach alles in mich reinzustopfen. Ja, also das ist eine absurde Situation. Da habe ich auch gedacht, boah, dieses Gefühl will ich nie mehr haben, ja.
Ja, nee, also das ist aber vom Feeling her ein bisschen ähnlich. Also der Appetit war dann gestern schon wieder da, aber du willst ja dann auch, genau wie du sagst, jetzt nicht sofort den Magen überfordern wieder. Ich hatte eigentlich ständig Hunger, also ich habe dann auch ordentliche Portionen wieder essen können, sowas nicht, aber du hast trotzdem das Gefühl gehabt, das reicht nicht. Also der Körper will halt mehr, und ich glaube, dass das momentan so ein bisschen der Knackpunkt halt noch ist, dass einfach energetisch das nicht alles wieder aufgefüllt ist. Und deswegen, wie gesagt, dass man halt, wenn man heute, wie heute Morgen 21 Kilometer, wenn ich das laufe, dass ich dann irgendwie dann auch noch Höhenmeter dabei sind, dass man da halt einfach merkt, okay, du bist jetzt nicht ganz so, Batterien sind nicht so aufgeladen wie sonst. Aber was wirklich gut geholfen hat, weil man ja auch Elektrolyte, Vitamine etc. verliert tatsächlich, und das, da können wir direkt in unseren Werbeblock übergehen. Was sich da bezahlt gemacht hat, ist, dass ich tatsächlich Athletic Greens AG1 dabei habe, weil das habe ich jetzt wirklich auch zumindest Montagnachmittag habe ich das schon genommen und auch gut vertragen, das war kein Problem, auch Dienstag direkt wieder genommen, und hatte schon den Eindruck, dass das dazu beigetragen hat, dass man zumindest wieder ein bisschen, ich sag mal, vitaler ist, wacher ist einfach. Und ja, werde das auf jeden Fall, habe ich es vorher nach dem 20er auch wieder genommen. Vielleicht nehme ich das heute Abend sogar nochmal vorm Schlafen gehen und hoffe, dass ich dann morgen insgesamt etwas mehr schon wieder hergestellt bin. Für die Leute, die unseren Podcast schon länger hören, die wissen schon Bescheid. AG1 von Athletic Greens ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus über 70 verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen und sonstigen essentiellen Zusatzstoffen, die ja für unser Immunsystem gut sind und generell natürlich auch die Regeneration unterstützen. über unseren Link www.athleticgreens.com/bestzeit bekommt ihr nicht nur AG1, sondern ihr bekommt in unserem sozusagen Bundle dann auch noch einen Jahresvorrat Vitamin D, einen Shaker und eine sehr praktische Aufbewahrungsdose. Und das Ganze ist natürlich bei uns auch in unseren Shownotes verlinkt.
Also das Einzige, wo man da aufpassen muss, da ist ja auch das Prinzip, nicht viel hilft viel, ne? Sondern da sollte man sich schon auch an die Dosierung halten, weil so Überdosierung hilft da gar nicht. Das kann im Umkehrschluss sogar tatsächlich eher dazu führen, dass man sein Verdauungssystem wieder, gerade wenn es so angenockt ist, wieder überfordert. Ne? Also haltet euch da schön an die Verzehrempfehlungen, das ist sicher besser. Auf der anderen Seite, ich habe zumindest in Spanien hatten wir häufig das Problem, dass da in dem Wasser praktisch gar keine Mineralien drin sind, also dass man kauft, ne? Also das Kaufwasser.
Ja, ja.
Das ist halt,
ja.
Da ist gar nichts drin. Das ist quasi wie destilliertes Wasser. So, wenn man das halt, halt eine Woche lang trinkt, dann man verliert halt, ohne dass man es merkt, so viele Mineralien, dass Absolut. Man dann bei längeren Belastungen, gerade wenn ich 4-5 Stunden auf dem Rad bin, das sofort merkt, da geht's halt dann radikal abwärts, ja. Und deshalb muss man da eigentlich jeden Tag irgendwie so ein bisschen, was weiß ich, ein bisschen Salz oder sowas rein, damit man halt einfach die Mineralienkonzentration da drin erhöht. Wie ist es denn mit dem Wasser, das ihr da gekauft habt oder das man kaufen kann?
Hast du das mal? Ähnlich schlecht. Also das meiste, was du hier bekommst, hat halt auch praktisch nichts drin. Und dadurch, dass du natürlich hier viel Sport treibst, viel schwitzt und durch den Flüssigkeitsfluss ist das schon auch was, wo man drauf achten muss. Wie gesagt, einerseits, da hilft auf jeden Fall, dass man, finde ich jetzt, so ein All-in-One-Supplement hat, aber ansonsten Salz ist ein anderes Thema. Ich salze jede Mahlzeit hier jetzt überproportional, sage ich jetzt mal, als wie jetzt zu Hause, weil du halt einfach auch viel Salz ausschwemmst, was einfach für die Arbeit von den Muskeln auch wichtig ist.
Und was trinkt man jetzt da als, was trinkt denn die Kenianer zum Essen? Trinken die auch normal Wasser oder trinken die zu allem Tee oder was ist eigentlich das kenianische Getränk? Ich weiß es gar nicht.
Also kenianischer Tee ist auf jeden Fall sehr populär. Vor allem Frühstück haben die immer so eine Art Chai-Tee mit Milch und relativ viel Zucker. Ja, ansonsten Wasser viel. Aber du siehst auch, was du ganz krass viel siehst. Du siehst eigentlich an jedem noch so kleinen Bretterverschlag, der so als Shop deklariert ist, alle Arten von Limonaden, sage ich jetzt mal. Ne? So Fanta Cola, Sprite findest du überall. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so exzessiv auch getrunken wird, weil es ja im Verhältnis dann doch ein bisschen teurer ist. Aber ich glaube, sonst, ja, so basic-mäßig ist natürlich Wasser und ja, ansonsten glaube ich, ja, Tee morgens, ja, ansonsten, ja, nee, trinken die nicht viel andere Sachen. Bei den Athleten mag ein bisschen anders sein, ich glaube schon, dass da ein gewisses, so eine gewisse Awareness da ist, auch durch die Trainer oder Betreuer, die hier sind, dass man denen natürlich auch sagt, okay, ihr müsst halt, um optimal zu regenerieren, dann vielleicht auch Elektrolytgetränke mal während der Session trinken oder auch dann halt danach. Ich kenne einige, die auch tatsächlich inzwischen Proteinshakes trinken. Das kam jetzt schon über die Jahre auch vermehrt hier nach Kenia, weil da war am Anfang halt auch gar kein Bewusstsein da. Also die sind ja oftmals früher ihre Longruns einfach ohne was zu trinken gelaufen. Oder wenn, dann nur mit Wasser. Und haben den Effekt auch gar nicht zunächst wahrgenommen oder gewusst, dass das wirklich was bringt, wenn du natürlich dann auch, dass du schneller laufen kannst, wenn du dich mit Kohlenhydraten währenddessen versorgst. Aber in der Hinsicht sind sie, glaube ich, schon auch inzwischen weiter. Aber ansonsten, ja, tagsüber, ich glaube, da trinken die meisten auch Wasser.
Ja gut, also die sehr wissenschaftliche Herangehensweise bei den Sub-2-Hour-Projekten von Eliud Kipchoge, die hat dann, glaube ich, schon eine Menge verändert, ne? Weil das ja sehr stark halt auch komplett in seine Trainingsgruppe rein geschwappt ist und dann natürlich als Role Model, ja jetzt nicht nur für die europäischen Läuferinnen und Läufer, also für die gesamte Laufszene ja immer wieder genommen wird, sondern glaube ich auch in Richtung der kenianischen Läuferinnen und Läufer wirkt. Aber hast du einen Überblick, ob zum Beispiel in den kenianischen Laufgruppen, die professioneller betrieben werden, also auch mit Coach und so weiter, ob da Ernährungsberater dabei sind? Oder läuft das über
hauptamtliche Ernährungsberater? Glaube ich nicht, aber was ich weiß, ist, dass zum Beispiel die Firma Morton, was ich hier auch neben mir stehen habe, die hat in der Vergangenheit schon immer wieder Leute hierher geschickt, das war auch vor 2 Jahren noch der Fall, als ich hier war, um zumindest Trainingsgruppen, mit denen sie zusammenarbeiten, die sie irgendwie sponsern, sozusagen Schulungen zu machen. Ich war bei einer Schulung mal spaßeshalber dabei, weil es mich einfach interessiert hat. Dann wurden hier im Care Review einfach mehrere verschiedene Trainingsgruppen, verschiedene Managements immer wieder zusammengebracht und dann war das wie so schulklassenmäßig immer so eine 45 Minuten Erklärungssession nach der anderen, um denen zu erklären, warum soll man das machen, in welcher Konzentration muss das gemischt werden, warum ist es wichtig, dass es so gemischt ist. Da war gar keine Vorkenntnis da und das war vor 2 Jahren noch, das war 2020 im Frühjahr hier. Also ich glaube, dass in der breiteren Masse selbst der Profiathleten hier, dieses Bewusstsein, Fueling Strategies, aber halt auch so drumherum, wie man kann man Regeneration optimal beeinflussen, noch nicht sehr ausgeprägt ist tatsächlich.
Das ist schon spannend, ne? Also meine, überleg mal, wie viel sich ja auch normale Hobbyathletinnen oder Athleten damit auseinandersetzen in Deutschland, ja, mit, keine Ahnung, Ernährungskonzepten und Diäten und hast du nicht gesehen. Und das ist in solchen Laufnationen noch gar nicht angekommen oder nur in ja. Top-Bereichen. Ja, also der Eliud Kipchoge ist ja betreut von einer holländischen Managementgruppe um Joost Hermens, der selber auch mal ein exzellenter Läufer war. Und da sind natürlich schon gerade mit dem Sub-2-Hour-Projekt sehr stark wissenschaftliche Ansätze verfolgt worden, natürlich auch und gerade was Ernährung angeht, aber eben auch was das Fueling während des Laufens angeht. Ja, ihr erinnert euch, in Berlin gab es ja bei den entsprechenden Stellen, auch bei den Laborprojekten in Wien und in Monza, viel mehr Verpflegungspunkte. Für die Topläufer, aber eben besonders auch für Eliud Kipchoge. Und der hat dann halt sehr kurzintervallig diese Mineralgetränke zu sich genommen. Also in erster Linie Kohlenhydratgetränke, ne? Also da ging es vor allen Dingen um Kohlenhydrate. Also nicht so große Mengen, aber sehr
Kohlenhydrate kurze und Salz,
Abstände.
Genau.
Ja, und sehr kurze Abstände. Plus, das muss man ja auch dann im Kopf behalten, wenn ich alle 2,5 Kilometer war das?
Ja,
ich glaube ja, absolut, ne? Ja. Ja, alle 2,5 Kilometer. In der Geschwindigkeit, alle 2,5 Kilometer einmal an den Tisch, ja, Flasche nehmen und so weiter, das ist ja doch ein Unterbrechen des Laufrhythmus, ja, oder ein Verändern des Laufrhythmus auf jeden Fall. Ja, also das ist schon auch spannend, ja, dass das so stark gemacht wird, ja, weil der Benefit auf jeden Fall größer eingeschätzt wurde als die Unterbrechung durch permanent an den Tisch laufen, ja, weil du machst ja nichts anderes im Prinzip als: Wann kommt der nächste Tisch? Ja, weil das ist ja sehr kurz, dann wieder die nächste Aufgabe, die du im Prinzip hast, ne?
Genau, also das hat mich damals auch überrascht bei dieser Theorie, aber also ich habe mir dann auch gedacht, wenn sie es machen, sie scheinen sich das vorher wohl wahrscheinlich irgendwie ausgerechnet zu haben, was das vielleicht an mehr Energie- oder Laufrhythmusverlust sozusagen bedeutet, immer wieder diese Tische anzusteuern, und was dann vielleicht aber insgesamt für eine höhere Geschwindigkeit vielleicht über diesen Zeitraum absolviert werden kann, indem man einfach quasi ständig ununterbrochen mehr oder weniger Kohlenhydrate nachschießt. Das fand ich damals auch echt bemerkenswert und interessant. Und ich weiß nicht, ob es überall so gemacht wird, aber auf jeden Fall in Berlin ist das für Eliud immer so praktiziert worden.
Und spannend daran ist ja, wie wenig sich das bis jetzt durchgesetzt hat in allen anderen Bereichen. Ne? Weil normalerweise macht man ja jeden Quatsch, den einer ganz, ganz vorne macht, macht man ja nach, weil man denkt, okay, was für den ist es, also für mich ja gerade gut genug. Ne? Also außer das mit den Innensohlen raushängen lassen an den Seiten. Das vielleicht nicht, aber ansonsten, also ist ja wirklich erstaunlich, ja, weil ja immer noch sehr, sehr viele Leute mit sehr wenig Energiezufuhr laufen oder Radfahren oder was auch immer, ja, oder mit sehr großen Intervallen dazwischen, ja. Also das ist schon erstaunlich, dass sich das nicht dann total durchgesetzt hat und man sagt, okay, jetzt machen wir halt alle, keine Ahnung, 3 Kilometer eine Verpflegungsstation und alle rennen dahin. Das hat sich überhaupt noch nicht in die Köpfe der großen Gemeinde eingepflanzt. Ne? Nee. Sondern da werden immer noch alte Strategien verfolgt. Ne? Ich bin da immer so mit klargekommen.
Absolut. Ja, ich sehe hier gerade der gute Frank, der unser Gast heute sein wird, ist gerade zu uns gekommen. Frank Schauer. Für die Leute, die ihn noch nicht kennen, ihr werdet ihn jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde, Stunde auf jeden Fall näher kennenlernen. Ist ein Marathonläufer schon seit sehr langer Zeit, sehr viel länger als ich. Das wird er alles noch gleich mit uns hier, uns hier berichten, wie es dazu kam, was er so trainiert. Da gibt es auf jeden Fall sehr, das kann man schon mal als Cliffhanger sagen, sehr interessante Stories und Ansätze. Und Frank ist mit mir noch hier im im Trainingslager, tatsächlich schon sehr viel länger als ich und bleibt sogar noch ein paar Tage länger. Also der zieht hier richtig durch in Kenia. Und ja, wir freuen uns heute, dass er sich für uns vor Mittagessen noch Zeit genommen hat. Und in diesem Sinne, ja, herzlich willkommen, Frank.
Ja, du, Frank, bist schon mit vielen Vorschusslorbeeren, hochachtungsvollen Vorbesprechungen von Philipp angekündigt worden. Ja, erstmal herzlich willkommen in unserem klitzekleinen Podcast hier.
Hallo,
ja. Und die Frage ist dann ja immer nur, wie viel bist du heute schon, wie viel musst du heute noch?
Also ich bin heute Morgen schon 15 Kilometer gelaufen, Philipp hat 20 gemacht und wir sind den ersten Teil zusammen und ja, ich hatte heute Morgen halt einen lockeren Dauerlauf. Und weil bei mir morgen eine Tempolaufeinheit ansteht mit Lorna Zapeta und dadurch war es heute Vormittag erstmal ruhig und heute Nachmittag werde ich auch nochmal eine kleine Runde drehen, vielleicht so 10 Kilometer, auch nochmal lockeres Tempo, vielleicht 4:30 sozusagen hier und genau.
Frank ist immer sehr bescheiden, wenn er sagt, er macht immer Easy Days, dann ist ein Easy Day, wenn ich mal trotzdem mal so 25 Kilometer. Das ist, lässt, glaube ich, schon tief blicken, wie normalerweise so Wochenumfänge bei Frank Schauer ausschauen können. Es ist sehr bezeichnend, was du die letzten Wochen hier schon abgerissen hast. Du bist mit Abstand der sozusagen aus deutscher Sicht der Athlet, der hier am längsten aktuell schon in Kenia ist, nämlich du bist schon seit Jahresanfang hier, gell?
Genau, also ich bin zum 3. Januar angereist hier und wollte eigentlich erstmal 4 Wochen bleiben. Normalerweise gehe ich immer noch nach Südafrika, aber aufgrund der ganzen Situation mit Corona habe ich mich entschieden gehabt, denn, dass ich einfach 8 Wochen hier bleibe und es ist auch alles gut gelaufen bis jetzt und jetzt bin ich noch eine ganze Woche hier und dann hoffe ich, dass ich so ein gutes Trainingslager hatte.
Also da muss man auch mal sagen, ich sage jetzt nach 4 Wochen ist schon so... Gut, bei mir lief jetzt nicht alles gut. Das haben wir im ersten Teil heute schon erfahren, dass auch diese Woche so der ein oder andere Struggle hier mit verbunden war. Aber trotzdem ist es so, dass man nach 4 Wochen, es ist schön, es ist toll, Training, Hammer, Bedingungen top, alles super. Trotzdem fehlt einem dann irgendwann oder mir natürlich auch oft so ein bisschen zu Hause. Und ich war noch nie länger als 5 Wochen in einem Höhentrainingslager. Das war letztes Jahr im Sommer in Italien. Und also nach 4 Wochen ist es nicht so, dass ich nicht sagen würde, oh ja, jetzt mal eine Zeit lang zu Hause zu sein, ist auch wieder schön. 8 Wochen ist schon ein Brett, weil du hast jetzt ja schon relativ, konsequent auch sehr hohe Umfänge hier abgerissen.
Genau, also ich hatte natürlich am Anfang auch immer wieder ein bisschen hier die Kenia-Krankheit, Magenprobleme, ein bisschen Schüttelfrost und was ich was. Da war ich dann auch schon ein bisschen am Zweifeln, 8 Wochen, das wird natürlich lang, aber jetzt so danach ging es eigentlich relativ gut und am Ende ist es eigentlich immer so, also ich bin jetzt 7 Wochen nach 7 Wochen oder eigentlich egal, wie lang man bleibt, die letzte Woche ist immer lang, ne, sozusagen. Also man will dann doch irgendwie nach Hause, also das Trainingslager, ob man 4 Wochen bleibt, ob man 3 Wochen bleibt, ob man 8 Wochen bleibt, es ist immer so, der erste Teil ist okay und hinten raus, wenn man dann doch immer nach Hause ist, egal wie lange man im Trainingslager ist.
Ja, das wäre jetzt schon meine Frage gewesen. Also erstmal davon abgesehen, wie du dich finanzierst und dann aber die ernsthafte Frage, hast du Stress zu Hause oder feuchte Wände oder da muss man ja auch erstmal aushalten, so lange weg zu sein von zu Hause.
Ja, klar. Ja, also ich bin ledig, dadurch ist 8 Wochen Trainingslager kein Problem und finanziell, ja, ich habe also gute Sponsoren zu Hause und natürlich, also mit den Sponsoren läuft schon ganz gut, aber leider reicht es so noch nicht ganz, so dass meine Eltern mir eigentlich noch ein bisschen aushelfen, also so ohne die würde es gar nicht, also würde es jetzt mit Trainingslager nicht gehen, also ohne Trainingslager könnte ich mich so finanzieren, aber wenn ich jetzt so lange in den Trainingslagern bin, dann helfen meine Eltern mir schon noch gerne aus und das ist halt ganz gut, sonst würde der Sport halt so nicht möglich sein. Also ist schon eine schwierige Sache, ja, genau. Also.
Ja, hilf uns nochmal, wo kommst du eigentlich her? Wie bist du zum Marathonlaufen gekommen? Wie war deine Entwicklung dahin? Und wo willst du hin?
Genau. So, also ich komme aus Sachsen-Anhalt, aus der Altmark ursprünglich und bin mit 15 Jahren auf die Sportschule gegangen nach Magdeburg und trainiere da seit meinem Trainer Jürgen Eberding. Und
kurzer Einwand, auch ein guter Marathonläufer, das heißt, darfst du hier ruhig nennen, denn der hat eine schnellere Bestzeit als ich.
Genau, also mein Trainer ist selber Olympiateilnehmer gewesen, der hat eine 2:12:13 stehen, hat bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau teilgenommen und ich bin jetzt bei ihm 17 Jahre und sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit und er ist jetzt letztes Jahr in Rente gegangen, also jetzt bin ich eigentlich nur noch sein einziger Athlet und genau, das ist ganz cool und zum Marathonlauf oder beziehungsweise leicht, also ich bin eigentlich geboren, also ich bin eigentlich zur Leichtathletik zuerst gekommen, also mit 8 Jahren, mein Vater ist Leichtathletiktrainer, so habe ich mit 8 Jahren mit Leichtathletik angefangen, aber wie es sein sollte, war ich natürlich dann auch gleich schon im Laufen gut und dann hat sich das immer so entwickelt und umso älter ich wurde, umso mehr hat man gemerkt, dass mir eigentlich die Grundschnelligkeit fehlt und umso länger wurden immer die Strecken, also mit 12 Jahren waren noch 1000 Meter okay, mit 14 hat man schon gemerkt, okay, 1000 Meter sind zu kurz, dann wurden sie 3000 Meter und dann ging das halt immer so weiter mit 10 Kilometer. Und dann mit 20 Jahren ist mein Trainer mal mit mir beim Langdauerlauf mitgefahren und dann haben wir ein bisschen so rumgespäßelt. So, ich hatte schon meinen ersten Halbmarathon gemacht mit 18, glaube ich. Da bin ich eine Stunde 11:17 gelaufen. Und mit bei dem Dauerlauf dann so, ja, und wegen, was meinen Sie, Marathon, so eigentlich nur so rumgeflugst und er so, ja, wieso nicht? Und dann so, naja gut, und dann bin ich ein halbes Jahr ein Vierteljahr später in meine erste Marathonvorbereitung gegangen und bin mit 20, habe ich dann meinen ersten Marathonversuch gemacht. Also beim Berlin-Marathon hat leider nicht so gut funktioniert, bin dann bei Kilometer 31, glaube ich, ausgestiegen und bin dann aber danach noch einen guten Halbmarathon gerannt und danach war ich erstmal ein Jahr verletzt.
Also ich habe jetzt schon aus den Ausführungen, die du gerade gemacht hast, eine Menge Fragen. Also ich habe das erst richtig verstanden. Du warst erst Leichtathlet und bist dann geboren worden. Das war jetzt nicht so die Reihenfolge. Nee.
Quasi geborener Leichtathlet. Nein, also mein Vater hat auch selber Leichtathlet gemacht und dadurch war ich schon von Kind an, war die Leichtathletik schon vorprogrammiert sozusagen und bin dann mit 7, 8 Jahren habe ich dann mit der Leichtathletik angefangen, aber es hat sich halt relativ schnell rauskristallisiert, dass das Laufen meine Leidenschaft wird sozusagen.
Und dann noch so eine Kleinigkeit, aber ich glaube, das habe ich richtig verstanden. Siehst du deinen Trainer immer noch?
Ja.
Das ist immer noch ein Phänomen, wenn man so will, was ich aber auch erst kennengelernt habe, nachdem ich dann irgendwie mal in so mehr mit anderen Athleten zu tun hatte, als man irgendwann so in Trainingslagern, Bundeskader oder sowas war.
Du kannst das ruhig frei sagen. Also ich sag das ganz frei. Das ist so ein Ossi-Ding, oder?
Ja. Da liegt so genau richtig.
Ich wollte das jetzt echt schön umschreiben. Aber es ist tatsächlich, es ist noch sehr geprägt durch, dass das halt früher in der ehemaligen DDR wohl so üblich war. Ich glaube, Gesa hat ja Wolfgang Heinig auch ganz lange, bis vor ein paar Jahren noch, glaube ich, gesiezt. Und Jens Beude, der früher jetzt auch schon seit Ewigkeiten Landestrainer in Baden-Württemberg ist, aber glaube ich auch aus Leipzig oder irgendwo daherkommt, da war das auch früher so, dass er das so wollte, dass Athleten ihn siezen. Und das war für uns damals als jemand, der so halt bei VW Sindelfingen groß geworden ist, sehr ungewöhnlich. Das ist aber scheinbar immer noch so ein bisschen gang und gäbe. Wobei dein Trainer, hast ja gesagt, der ist jetzt in Rente, der ist natürlich dann auch schon, wie alt ist er denn jetzt? 66?
66, ja, genau. Genau, also
ja,
für mich
überhaupt nicht, also ich bin ja Verfechter der Senioritätsprinzipien, ja, also dass man mal ein bisschen Respekt hat vor älteren Menschen, ja, also look at me, ja, also von daher, ich finde das völlig in Ordnung, ja, nochmal vom eurem Alter her müsstet ihr mich auch siezen, das ist ja mal klar, ja, ich habe jetzt darauf verzichtet, weil ich gut gelaunt bin, aber nein, das ist aber ja trotzdem eine spannende Angelegenheit, weil man kann ja, sagen wir mal, zumindest in weiten Teilen des Sports ist das ja total unüblich, da wird sich ja sofort geduzt, ne, also es geht ja direkt los, ich weiß nicht, also im Trainingslager, ihr werdet ja keinen einzigen Menschen da sitzen, außer den Polizisten, der euch an der Straße vielleicht mal anhält, ja. Ja. Ansonsten wird sich ja sofort geduzt, ja auch international über Ländergrenzen hinweg. Und das hat halt was anderes, wenn man durch dieses Sie hat man ja so eine kleine Respektsbarriere, ja aber auch eine ehrfurchtsvolle, sage ich mal. Ja, das ist ja jetzt nicht eine Distanzbarriere, weil ich gehe mal davon aus, dass ihr euch ziemlich gut kennt. Ja, also das heißt, er weiß sehr viel über dich und du weißt ja wahrscheinlich auch aufgrund der langen Zeit halt einfach eine Menge über deinen Trainer. Aber es macht ja irgendwas, ja, in einer Beziehung zueinander, wenn man nicht ey du sagt, ja.
Ja, also ich sehe da jetzt kein großes Problem drin. Für mich ist das wie ein Du, das Sie, also das ist eigentlich so ein, genau, ich kenne das gar nicht anders. Also für mich wäre es jetzt wahrscheinlich erstmal komisch, wenn ich ihn duzen könnte oder er mir das anbieten würde sozusagen. Aber also ist für mich eine ganz normale Sache. Ich kenne das halt von Kind auf, ist das halt bei mir so gewesen und dadurch ist das jetzt auch keine verwunderliche Sache sozusagen. Also es hat jetzt, also ich habe, auch wenn ich wahrscheinlich Du sagen würde, würde ich den gleichen Respekt haben. Es würde jetzt für mich keinen Unterschied machen.
Das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Das hat mich immer gewundert, weil ich dann überlegt habe, hätte ich jetzt mehr Respekt vor meinen, egal ob Jugendtrainer oder Trainer, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe, wenn ich sie siezen würde, dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich nicht. Also es hat für mich auch nichts damit zu tun, also ob mein Trainer, also der Respekt vor meinem Trainer hat ja nichts mit dem Du oder mit dem Sie sozusagen zu tun. Deswegen hat mich das trotzdem eine Zeit lang beschäftigt. Aber ja, ich glaube, das ist einfach so eine, Traditionsgeschichte wahrscheinlich, weil es früher halt immer so war wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, wie es bei jüngeren Trainern ist, die jetzt gibt, die jetzt irgendwie, weiß nicht, in Leipzig, in Magdeburg, in wie auch immer, Neubrandenburg da vielleicht trainieren. Ist das, bestehen die dann auch noch drauf oder ist das hat sich das dann ein bisschen gewandelt?
Also das weiß ich nicht genau. Also Magdeburg weiß ich auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall auch noch eigentlich, dass sie beibehalten wird, auch bei den jüngeren Trainern also mittlerweile. Also
die so unser Alter wären praktisch.
Genau, also wo die Trainer so zum Beispiel Arthur Lenz, der jetzt...
Sorry, dass ich jetzt so lachen muss, weil Arthur kennen wir sehr gut. Der ist sehr lange gegen uns auch gelaufen. Arthur ist, glaube ich, ja jünger als ich, oder? 88er Jahrgang und ist ein sehr guter Mittelschläger gewesen. Der ist jetzt aber Trainer erst seit...
Der ist der Nachfolger meines Trainers, genau. Also genau. Ist der neue Nachwuchstrainer in Magdeburg und der wird auch gesiezt von seinen
Athleten. Ach geil, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die den siezen müssen. Aber okay, ja, ist interessanter.
Ja, insofern seid ihr natürlich übrig geblieben, ja? Also übrig geblieben auf der Straße. Aber das ist ja alles noch in Ordnung, weil ihr seid ja noch im Prinzip ja noch Jungspunde auf der Straße. Ja, weil da kann man ja bis weit über die Landesgrenzen, ach nee, die Altersgrenzen hinauslaufen, ne? So war das, ja. Frank, aber sag mir doch nochmal, wann ist denn dein Trainer darauf gekommen, dass man nicht nur viel, sondern sehr, sehr, sehr viel laufen müssen, sollte, um Marathon zu laufen?
Na gut, also es kommt ja auch aus ein bisschen, also er selber hat ja aus dem DDR-System selber sehr, sehr viel Umfänge gemacht. Also das, was ich mache, ist da noch, sage ich mal, sehr wenig gegen, weil die haben teilweise 300 bis 330 Kilometer gemacht und ich mache jetzt so ungefähr so zwei, also gerade jetzt in Kenia 220 erstmal, aber teilweise habe ich Marathonvorbereitungen von 250 bis 280 jetzt auch schon hochgemacht sozusagen. Also jetzt nicht im Schnitt, so die Topwochen, im Schnitt waren es, denke ich mal, so 220, 230 mit den Entlastungswochen zwischen und genau. Also.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also 230 Kilometer im Schnitt, das ist schon pro sehr
Woche,
amtlich.
Pro Woche, nicht pro Monat, pro Woche.
Ja. Pro Woche und Spitzenwochen von 280. Also wie muss ich mir das vorstellen, Frank? Wie macht man eine Woche mit 280 Kilometer? Vielleicht kannst du uns da kurz mal mitnehmen, weil...
Nicht schlafen, ganz einfach.
Genau, das ist ja rechnerisch. Was ist denn das? Das ist rechnerisch... 35 reicht ja auch noch lange nicht.
Ja, knapp 40, ja. Genau.
Was machst du da?
Ja, also, na gut, also es ist zwei Longruns in der Regel. Also das heißt, also ich glaube, in der Woche, wo ich die 286 meinen Rekord hatte, habe ich, glaube ich, einen 40er gemacht und am Nachmittag dann halt noch eine 15. Einfach nur als, also der normale Tag, so dann, weiß ich gar nicht, dann habe ich halt eine 50 gemacht. Die war leider wetterbedingt, das war letztes Jahr im Januar. Ja, blieb mir nichts anderes übrig, als aufs Laufband zu gehen und hab dann hab dann 50 Kilometer auf dem Laufband gemacht. Ich glaube, mein Trainer kam alle 15 Kilometer mal für 3 Minuten runter und den Rest war halt ein Sonntag in der Laufhalle in Magdeburg. Da war halt auch niemand. Das heißt, ich habe einfach nur starr in die Halle geguckt, ein bisschen Musik angehabt.
Und ist da ein Fernseher halt oder ein Tablet oder irgendwas?
Nee, ich hatte nur mein Handy quasi mit Musik vor mir liegen und das war alles. Und dann habe ich halt 50 Kilometer gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es kann sein, dass ich eine kleine Aufgabenstellung hatte. Also es war sozusagen, ich sollte dann von 20 bis 30 eine 10 und 35 Minuten laufen und von 40 bis 50. Und bin den Rest dann so in 4-Minuten-Schnitt gerannt und Gesamtschnitt hatte ich, glaube ich, dann von knapp 3,50 ungefähr.
Und das war der letzte Tag in dieser Woche?
Das war der letzte Tag.
Das ist auch nicht gerade so, dass du da dann noch frisch in der Woche warst.
Genau, und dann waren halt die anderen Tage, ich weiß gar nicht, was ich noch für Programme gemacht habe. Es waren halt dann, ein normaler Tag war, glaube ich, dann 20:15 und wenn ich noch mal ein Programm oder ein Workout hatte, das hat sich dann halt noch mal ein bisschen länger gezogen. Ja, und dann hat sich das ganz gut aufaddiert, ja, sozusagen.
Das nehme ich an, dass sich das ein bisschen länger gezogen hat mit den 50 Kilometern. Also das mit dem Laufband hatten wir ja hier schon häufiger. Frank, du weißt nicht, ob du das schon so verfolgt hast, aber wir sind ja ganz, ganz große Liebhaber des Laufens auf dem Laufband. Not. Ich würde ja sagen, ab sofort heißt du Flo, ja, weil der Einzige, den ich kenne, der solche Sachen auf dem Laufband macht, ist Florian Neuschwand, ne? Ja, herzlichen Gruß, ja, der sitzt jetzt wieder in Inzell und versucht, den kleinen Nils van der Poel nachzuahmen oder was auch immer, ja, also den als schneller Olympiasieger bei 5 und 10 Kilometer, den hatten wir ja letzte Woche schon gefeatured, das haben sich tatsächlich einige Leute durchgelesen, weil der eben auch über so einen Ansatz kommt, ja, also über sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr lang. Der macht dann halt viel auf dem Rad, aber der macht nichts Indoor, ja, weil er hat ein Problem mit dem vor die Wand schauen. Ich hätte das auch, ja. Auf der anderen Seite Die Philosophie dahinter, das hatten wir ja auch als Zuschrift bekommen, Philipp, geht ja ein bisschen zurück auf einen berühmten Laufpapst, Arthur Lydiard heißt er. Das ist ein Neuseeländer gewesen, der auch diesen Ansatz verfolgt hat, also sehr, sehr, sehr viele Grundlagenkilometer zu laufen. Das, was bei dem anders war, deshalb passt der Vergleich nicht ganz, der ist diese Grundlagenkilometer schon in einem relativ, also der hat alles im Selbstversuch gemacht, ja, das ist auch alles don't do this at home. Der hat diese Grundlagenkilometer tatsächlich relativ schnell gemacht. Also immer so, dass man so gerade noch ausgehalten hat. Das wäre für mich so 50 Kilometer auf dem Laufband. Das ist so, dass man so gerade noch aushält.
Ja, das stimmt. Ich habe das früher von einem meiner ehemaligen Coaches auch mal ein Buch geschenkt bekommen. Es war aber, glaube ich, eine deutsche Übersetzung irgendwie über das Training von Arthur Lydiard und Percy Cerruti und über die, wie die das aufgebaut haben in diesen verschiedenen Phasen, Grundlage und dann Schwelle und dann Wettkampfvorbereitung. Das war interessant. Also ich glaube, Parallelen zu dem Training von Nils van der Poel gibt es da auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, Bei Frank würde ich jetzt mal vermuten, auch wenn, darf mich da jetzt natürlich gerne korrigieren, ich meine, wenn man 286 Kilometer in der Woche rennt, dann wäre natürlich ein Großteil dieser Kilometer ist wahrscheinlich auch in einem überwiegend eher ruhigen Rahmen. Oder wie erholst du dich sonst noch zwischendurch, wenn du dann auch noch einen Workout mal machst?
Ja, also ich weiß noch, dass es jedenfalls am Anfang so war. Also ich kann mich noch an meine erste 200-Kilometer-Woche erinnern, wo ich also dadurch, dass ich mit 20 halt schon meine erste Marathon-Vorbereitung gemacht habe, war mein Körper halt auch noch nicht so weit, dass ich quasi so easy 200 Kilometer mache. Und da weiß ich noch, da bin ich sehr, sehr viel, sehr ruhig gerannt. Aber mittlerweile, also klar, also der Nachmittag-Dauerlauf ist in der Regel sowieso ruhiger. Also da laufe ich auch mal, meine 4:30. Aber wenn es also kommt immer auf den Trainingsplan an, die 40er und der 50er, die sind dann schon in dem, also sollten dann schon so im 4-Minuten-Schnitt sein sozusagen. Mhm. Also es ist ja auch alles in der Grundlagenphase. Und gut, die Programme dann halt dementsprechend schon Richtung Marathon-Tempo, klar. Und aber die lockeren Sachen sind wirklich locker in der Regel dann so. Und wenn dann halt ein 40er am Morgen ansteht und ich dann eine 15 am Nachmittag mache, die ersten Meter tun immer weh, also ist egal. Das fühlt sich da kann der erste Kilometer auch mal am 5-Minuten-Schnitt sein, das kann halt passieren, aber wenn man sich dann reinläuft, dann kann am Ende auch noch eine 4:15 rauskommen oder so. Das kann, also so, da dann sozusagen eine strikte Vorgabe habe ich nicht. Da laufe ich halt, wie ich mich fühle und mache das dann halt so, genau.
Machst du Kontrolle über Puls oder über Gefühl?
Gefühl, alles Gefühl. Also ich habe noch nie mit Puls, noch nie mit Laktat trainiert. Ich mache alles.
Auch nicht in der Höhe, gell?
Hast du gesagt? Auch nicht in der Höhe, nein. Ich mache alles nach Gefühl und Erfahrung sozusagen. Also wenn man, ich habe schon 15 Marathons im Wettkampf abgeschlossen und dadurch hat man dann doch schon eine gewisse Erfahrung in der Vorbereitung. Und also ich bin insgesamt 22 Marathon-Vorbereitungen. Ich glaube, ich bin 7-mal ausgestiegen und habe halt 15 Marathons gefinisht und also da kann man schon gut einschätzen, was der Körper so kann und nicht kann. Und also es ist genau, die Erfahrung ist da.
Darauf wollte ich genau zu sprechen kommen, dass du ja schon eine Menge, dadurch, dass du ja so früh ja schon begonnen hast, eine Menge Marathon-Vorbereitung alleine schon absolviert hast, die ja einerseits den Körper natürlich prägen und andererseits natürlich auch wahnsinnig viel Erfahrung bieten, egal ob man dann am Ende des Tages vielleicht einen erfolgreichen Marathon gelaufen ist oder nicht. Es ist ja immer so, dass man diese 3-4 Monate, das ist ja immer eine sehr intensive Phase und wahrscheinlich in jeder Vorbereitung, zumindest geht es mir auch so, immer wieder ein bisschen was Neues vielleicht auch ausprobiert oder lernt. Würdest du sagen, dein Training hat sich... ich meine, du bist immer noch beim gleichen Trainer, aber hat sich das über die Jahre in gewissen Punkten verändert? Ich glaube, wir hatten mal bei einem Dauerlauf hier drüber gesprochen, dass ihr schon versucht, immer mal wieder ein bisschen was Neues reinzubringen.
Genau, also keine Marathon-Vorbereitung war wie die andere. Klar hat man immer Elemente dabei, dass man sagt, okay, wir machen mal wieder das oder wir machen mal, das hat gut funktioniert, wir machen das wieder. Aber wir haben immer versucht, das halt ein bisschen aufzulockern, mal was anderes zu machen. Und so habe ich damit auch angefangen, dann in 2015, glaube ich. Genau, also 2011 habe ich meinen ersten Marathon gefinisht, in Hamburg damals. Mhm. Und in 2015 habe ich dann, habe ich das erste Mal angefangen, Überdistanzläufe zu machen zum Beispiel auch. Da bin ich dann das erste Mal 3 Wochen hintereinander, jeden Dienstag 55 Kilometer gelaufen, um einfach mal einen neuen Reiz zu setzen.
45 oder 55?
55 Kilometer gelaufen. Also meine längste Strecke, die ich je gelaufen bin, waren 60 bis jetzt. Und um einfach den Körper mal was anderes, mal eine andere Erfahrung zu zeigen und mal einen anderen Reiz
zu setzen. Warum auch nicht einfach mal 150% Wettkampfstrecke laufen? Ja, klar.
Ja, also es war nicht schlecht. Also es war ja so gelaufen. Also ich glaube, den ersten bin ich in 4-Minuten-Schnitt gelaufen. Okay. Das hat sich gut angefühlt. Ich war am nächsten Tag, also beim ersten 55, das hat man, glaube ich, ich, da sind wir irgendwie auch erst 16 Uhr gestartet, weil mein Trainer dann erst Zeit hatte. Und bis 19 Uhr, 19.20 dann, also genau, 4 Minutenschnitt sind ja dann 3 Stunden 20. Nee, 3 Stunden 40 sogar. Ja, genau. Und ich weiß, am nächsten Morgen kam ich dann zum Training so, Beine super müde. Und Trainer so, ja, okay, Frank, nimm mal die beiden mit, macht mal eine 15. Und ich so, kam dann morgens im Training und dann die ersten 5 Kilometer waren der Horror. Aber irgendwann gewöhnt sich der Körper da auch dran. Ne? Und dann ist das nachher so ein bisschen wie so ein täglich Brot, dass man am nächsten Tag dann auch wieder normal laufen kann. Also das ist, genau. Und dann gab es andere Marathonvorbereitungen, da haben wir dann auch mit, also sozusagen mein Special-Block, wenn man dann so von Renato oder so von dir, was du immer Special-Block machst, war früher immer, dass ich am Vormittag 25x400 gemacht habe. Also so 72 bis 68 und am Nachmittag dann immer noch ein 15-Tempo-Dauerlauf. Das war so immer mein Special-Ding, was ich in der Marathonvorbereitung eigentlich immer gemacht habe.
Tempo-Dauerlauf,
so.
Dann Marathon-Tempo, oder?
Ja, also schon eigentlich so schnell wie es geht fast.
Okay.
Also schon nicht Wettkampf, aber halt ein Tempo-Dauerlauf.
Ja,
also
ja, ja.
Es war durchaus, ich glaube, mein Bestes, was ich mal hatte in der Höhe war dann, also in Potisdrom auf 1,4 war dann mal so 47 halbe oder sowas im Dings.
Das ist ein Schnitt, das ist
müsste 3,10 knapp sein.
3,10.
Genau, 3,12 ist 48 Minuten, also müsste knapp 3,10 sein, genau. Genau, also das war so, dann hast du gut müde Beine und dann nochmal die Dings hinten drauf, dann das ist schon ordentlich, genau.
Nimm uns noch vielleicht kurz mit, auch nachdem du jetzt ja schon sehr lange im Marathon läufst, ich habe gestern Abend beim Abendessen erst gelernt, dass du sehr wenige Halbmarathons läufst, also Frank läuft auf jeden Fall sehr viel lieber Marathons als Halbmarathons, aber trotzdem, dass die Leute einfach mal Bescheid wissen, nimm uns mal so kurz mit, ein bisschen durch deine Bestzeiten, also natürlich hast du früher auch angefangen auf der Bahn, du hast auch eine sehr veritable, ich glaube 3,52 auf 1500 stehen?
3,53.
Das ist auf jeden Fall ja jetzt auch jetzt nicht, jetzt, weil du vorher dich selber so ein bisschen als langsam oder als Ding bezeichnet hast, dass du immer schon früh auf längere Strecken ausgewichen bist. Also 3,53 über 1500 ist jetzt auch nicht ganz verkehrt. Für die Leute, die jetzt zu Hause nicht so firm sind mit 15-Meter-Zeiten, also 4,0 bedeutet 2,40 über 1000 durchgehen und dann nochmal 500 Meter laufen. Also das ist jetzt schon so, also ist schon auf jeden Fall sehr okay. Und aber jetzt natürlich interessanter wird wahrscheinlich die längeren Strecken, also 10 Kilometer aufwärts.
Also, na gut, also es war ja so, also in meiner Jugend früher war ich eigentlich so Mittelmaß, sag ich mal. Bei den Deutschen Meisterschaften bin ich ja dann 3 und 5.000 gerannt und gerade mal in Anführungszeichen 15.09, glaube ich, in der Jugend gerannt. Und das Lustige war, dass ich dann nach meinem ersten Marathon 2011 oder 2012 dann wieder eine Bahnsaison gemacht habe und das erste Mal von zum Beispiel auf 3.000 Meter von 8,50 auf 8,27 gegangen bin. Und dann halt den Jahre später, also wo ich dann auch schon Marathon gelaufen bin, dann jetzt meine Bestzeit auf 8 Minuten 14 ist, auf 5.14.14 und jetzt letztes Jahr während der Corona-Zeit habe ich meine 10 Kilometer Bestzeit noch verbessert auf 29.15, also was ganz, also vielleicht jetzt nochmal, ich laufe jetzt am 13.03. wahrscheinlich in Berlin nochmal eine 10 Kilometer, wäre eine 29, wäre halt schon mal ein gutes Ziel, sage ich mal, vielleicht doch noch das zu schaffen. Und genau, meine Halbmarathon-Bestzeit ist noch aus 2018 eine 64.50. Und meine Marathon-Bestzeit aus dem Jahr 2017 ist 2:16:30 noch.
Allerdings, da müssen wir jetzt noch einen Zusatz machen. Frank hat noch einen hier im Trainingslager einen neuen Zusatz zu Bestzeiten kreiert. Das muss man quasi jetzt zukünftig immer so nennen, dass man wie so ein Sternchen, dass man zum Sternchen versieht. Und der Zusatz, den du kreiert hast, heißt?
Pre-Carbon.
Pre-Carbon. Also vor den Carbon-Schuhen. Das heißt, im besten Falle ist da ja auf jeden Fall durch die Schuhe, beziehungsweise natürlich auch durch das Training selbstverständlich ganz ohne Training geht es ja auch nicht. Auf jeden Fall auch nochmal was möglich. Du hast gesagt, du hast zuletzt, du warst kein großer, wie soll ich sagen, du bist sehr vorsichtig mit den Carbonen schon zunächst umgegangen, weil du auch einfach ein paar Probleme hattest mit der Achillessehne, glaube ich.
Genau, also im Jahr 2018, bevor eigentlich die Carbon-Schuhe kamen, habe ich ein bisschen Achillessehnenprobleme bekommen und dann wurden die eingeführt und ich bin dann von der Zeit an natürlich im Training, ging nicht immer alles ganz glatt und bin ich dann auch 3 Marathons nicht gefinisht mit Carbon-Schuhen quasi und bin jetzt letztes Jahr auch das erste Mal einen Marathon, das erste Mal mit einem Carbon-Schuh durchgelaufen. Und ja, und so ein bisschen in der Zeit quasi bin ich noch nicht ganz angekommen, weil ich bin ja 2013 noch mit normalen Schuhen sozusagen deutscher Meister geworden im Marathon in 2:18:54 und dann in 2017 bin ich ja die EM-Norm in 2:16:30 auch im normalen Schuh im Hoka Tracer gerannt dann sozusagen.
Ja.
Genau.
Und sag mal, Frank, jetzt hoffe ich, dass ich jetzt... Da gar nicht, genau. Frank, ich will da gar nicht in Wunden rühren, aber du bist relativ viel ja nicht ins Ziel gekommen. Hatte das auch mit orthopädischen Problemen zu tun oder hast du dir jeweils deine Ziele so hoch gestellt, dass du gesagt hast, nee, ich versuch's lieber in 4 Wochen nochmal?
Na gut, ja, also ist jetzt, also das war eigentlich in letzter Zeit, also es hatte so mehrere Gründe, klar. Also das Training lief in der Regel besser, als was ich, sage ich mal, im Wettkampf abgeliefert habe. Und jetzt meine vorletzten 3 Marathons sozusagen bin ich halt nicht durchgekommen. Also sonst ist die Quote 15-6 ausgestiegenen ganz okay, denke ich. Also ist noch im Rahmen. Aber genau, das eine Mal bin ich aus der Höhe angereist, hat halt überhaupt nicht funktioniert. Nach 17 Kilometern war der Ofen aus. Klar, die Achillessehne hat auch immer ein bisschen eine Rolle gespielt. So, dann war 2020 das Corona-Jahr, wo ich dann mit Johannes Motschmann in Wien an Start gegangen bin. Und da hatte ich immer so ein bisschen vorher ein bisschen Probleme mit dem Magen und habe dann kein Gel genommen im Marathon und bin dann nur mit Wasser durchgerannt. Und wir hatten in Wien 3 Grad. Mhm. Und bei Kilometer 37... bin ich halt leider nur noch Slalom gelaufen und hätte nicht mehr gewusst, wie ich noch ins Ziel ankommen soll. Ja, und dann natürlich auch nach 2 nicht gefinischten Marathons ist dann das Jahr 2021 angebrochen und viele Marathons wurden noch abgesagt und dann war die einzige Option Dresden. Und ja, da war das Wetter in Dresden natürlich auch nicht der Hammer und ich wusste ja schon, okay, in Wien mit 3 Grad war halt auch nicht so toll. Und eigentlich stand ich da auch an der Startlinie und dachte mir, warum stehst du halt hier? Aber wie es dann so ist, man bereitet sich vor. Man hat es eigentlich.
Tag aussuchen dann?
Man sucht sich den Tag aus, bereitet sich seine 9, 10, 12 Wochen vor und merkt dann an dem Tag, oh, Wetter ist schon wieder nicht gut. Und ja, und dann war ich eigentlich vom Kopf gar nicht da. Und nach 11 oder 12 Kilometer bin ich dann rausgegangen. Und darum war es jetzt im letzten Jahr im Herbst endlich mal wieder Zeit, auch für mich endlich mal wieder einen Marathon zu finishen.
Das war
egal welche Zeit. Und bin dann in Rotterdam 2:17:58 gerannt. Genau.
Ja, das ist ja logischerweise für alle Marathonläuferinnen und Läufer, das ist im Langstreckentriathlon ja ähnlich. Du bereitest dich halt über Monate vor und dann hast du das Wetter oder die Bedingungen, die du hast. Ja, das kann ja auf der einen und auf der anderen Seite sein. Berlin letztes Jahr haben wir ja hier schon gesprochen, war halt für viele im Normalo und im breiten Sportbereich einfach zu warm. Ja, also und zwar nicht zu warm, sondern viel zu warm. Ja, und dann sind natürlich wahnsinnig viele daran eingegangen, weil es einfach nicht das ist, wo man normalerweise trainiert hat, wo man sich wohlfühlt oder wo der Körper sich wohlfühlt. Ja, und du kannst halt dann ja eben nicht sagen, okay, ich renne dann heute die 100 mal runter und dann ist gut, ja, sondern dann hast du halt da einen Marathon stehen. Das ist halt eine andere Nummer, als wenn du einen Mittelstreckenlauf machst oder einen Zehner laufen gehst, ja, zumal du das ja dann am nächsten oder übernächsten Wochenende gerade biegen kannst. Das ist im Marathon ja eben schon gar nicht jetzt in den letzten 2 Jahren, weil ja so viel abgesagt worden ist, ja so eigentlich nicht möglich, ne? Ja, das ist immer ein bisschen die Problemlage, ne, bei diesen sehr exquisiten Sportarten.
Ja, also da kann ich in vielen Punkten auf jeden Fall mit Frank natürlich mitfühlen, dass man sich da natürlich irgendwo gewisserweise auch einem gewissen Faktor Glück auch aussetzt. Natürlich, Training ist es das, was man beeinflussen kann, das, was man steuern kann, aber in Ermangelung von Möglichkeiten irgendwie nachzulegen, ist das natürlich immer schwierig. Man sucht sich den einen Tag aus. Und ich kenne übrigens auch ganz wenige Leute, die sagen, okay, du läufst irgendwie, stehst am Start, merkst, okay, Wetterbedingungen super heiß oder wegen mir total kalt und merkst nach 20 Kilometern, nein, das macht gar keinen Sinn. Dann würde man ja denken, wenn du bei 20 rausgehst, da ist jetzt nicht viel passiert, weil 20 Kilometer Marathon-Tempo sollte ja easy sein. Und du gehst eine Woche später in ein anderes Rennen, was vielleicht ist, um dann abliefern zu wollen. Ich kenne ganz wenige Leute, bei denen das irgendwann mal funktioniert hat, weil du ja irgendwie dann schon mit Tapering und so weiter irgendwie versuchst, an diesem Tag in bestmöglicher Form zu sein. Das macht die Sache natürlich für uns auch immer ein bisschen schwierig auf jeden Fall. Du hattest ja gesagt...
Das habe ich sogar einmal gemacht. 2014 bin ich in Frankfurt bei 30 ausgestiegen und dachte, war auch so ein Scheißtag. Und dann habe ich dann gesagt, okay, mit dem Trainer entschieden, okay, eine Woche später, okay, wir laufen in 5 Wochen. Nochmal ein Marathon und bin dann Anfang oder Ende November bin ich dann in Florenz gelaufen. Also das ging dann im Training. Also ich musste ja dann natürlich wieder in die Marathonvorbereitung so ein bisschen gehen, dass man sich nochmal ein bisschen fit hält, nochmal gute Einheiten macht. Ja, aber dann 16 Wochen Marathonvorbereitung oder was es dann waren dann auch lang und am Ende bin ich dann auch nur eine 2:23 gerannt am Ende, weil es halt einfach der Körper dann halt auch irgendwo drüber ist, weil irgendwie man kann halt nur eine gewisse Länge diese Marathonvorbereitung machen und dann, weil das immer so ein Drahtseiljagd ist und dann nach 14, 15, 16 Wochen wird es dann auch einfach lang. Also dann dieses Niveau immer zu halten, ist dann auch einfach schwierig.
Der Körper ist dann irgendwann nicht mehr so aufnahmebereit, glaube ich, für neue Reize irgendwann einfach.
Das ist ja auch die Addition der Ermüdung. Ne? Irgendwann klar. Musst du es ja mal grundregenerieren. Ich würde auch denken, es ist ja maximal möglich eine Woche. Ja? Du, das kannst du dir ja nicht aussuchen, weil das so ist das Angebot ja leider nicht. Ne? Es sei denn, du gehst dann halt in irgendeinen kleinen Marathon, aber der bringt dich ja im Zweifel dann für irgendwelche Nominierungen oder so nicht weiter, weil die Strecken dann nicht entsprechend bestenlistenfähig sind oder. Ja? Also das ist die Problematik. Übrigens im Langstrecken-Triathlon gibt es da so ein eigentlich sehr unschönes Verhaltensweise von vielen Profiathleten. Die Profiplätze sind oft ja begrenzt, aber man kann sich im Prinzip, wenn man eine Lizenz hat, also eine Profilizenz hat, Klammer auf, und die kann man sich einfach kaufen. Die muss man sich jetzt nicht irgendwie erarbeiten oder durch Zeiten belegen. Also wenn du Bock hast, kannst du einfach sagen, so, ich werde Triathlon-Profi, kaufst dir eine Lizenz und startest im Profibereich. Und dann kannst du im Prinzip bei jedem Rennen der jeweiligen Organisation starten. Und viele machen das dann so, dass sie halt im Sommer, also da, wo Qualifikationszeiträume zum Beispiel sind für Hawaii oder ähnliches, dann 4-5 Rennen an 4-5 aufeinanderfolgenden Wochenenden buchen. Und die dann aber nicht wahrnehmen oder zocken und dann den einen machen oder abbrechen und dann den nächsten machen. Und das ist echt nicht so richtig geil.
Ja, das ist natürlich auch ein Phänomen, was ich jetzt so aus dem Marathonlaufen beim Profis nicht kenne, aber ich eher auf jeden Fall als Unart bezeichnen würde. Vor allem, weiß ich nicht, liegt ja dann wahrscheinlich aber auch vielleicht am finanziellen Background, weil die Ironmans sind ja wahrscheinlich auch nicht alle irgendwie in der Nachbarstadt jeweils. Also da musst du ja wahrscheinlich auch immer dann die Reise fürs nächste Wochenende irgendwie direkt wieder hin buchen etc. Ich weiß nicht, wie es im Amateurbereich beim Marathon so ist, aber das kann uns natürlich gerne auch aus der Community jemand dann unter unseren Instagram-Beitrag schreiben, ob die Freunde, Bekannte, Konkurrenten kennen, die irgendwie auch gefühlt sonst sich auf 4 Marathons anmelden und dann, wenn es nicht läuft, einfach aussteigen und am nächsten Wochenende woanders wieder starten.
Also, weil wir ja schon bei Karneval waren, ja, jeder Jeck ist anders. Also es gibt natürlich alle Spielformen, also ganz sicher auch im Marathon, das weiß ich, dass so Vielstarter, ja, also viel Melder, ja, die sowohl sich bei allen möglichen Marathons anmelden, oder noch, jetzt wird es ja in Corona noch schlimmer sein, dass du noch irgendwelche Startplätze von in den letzten Jahren hast. Im Triathlon ist das halt auch oft so, zumal wir ja eine ziemlich ausgeprägte europäische Saison haben, also ist das mit dem Anreisen nicht ganz so, ja, also du kannst sicher den ganzen Sommer über entweder in Deutschland oder in den angrenzenden europäischen Ländern kannst du Triathlon-Veranstaltungen machen. Das ist sowieso ja nicht ganz preiswert, weil du ja dann immer mit dem ganzen Geraffel dahin, aber viele haben eben auch, keine Ahnung, irgendwelche Campingbusse oder sowas. Da kannst du das schon machen, dass du 4-5 Sachen buchst, aber mal nicht vertun, ne? Also unter 500 € pro Start, ja, als Startgebühr bewegen wir uns da in der Regel nicht, ne? Oder 350 bis 500 €. Also wer das dann hat, bitte. Go ahead.
Das ist schon sehr, sehr amtlich, sage ich jetzt mal. Ich meine, man kriegt das ja auch ab und zu schon mit, dass der ein oder andere sich über die Startpreise bei Marathons beschwert, wo man ja wahrscheinlich heutzutage auch, weiß ich gar nicht, bin ich jetzt auch natürlich komplett raus, aber wahrscheinlich 100, da musst du wahrscheinlich schon hinlegen ungefähr. Aber da übrigens auch, Fun Fact, das ist bei den US-Marathons, soweit ich weiß, auch anders. Ich glaube auch bei New York oder sowas reden wir da von einem Vielfachen als von 100 €.
Ja, also ich wollte jetzt gerade sagen, das ist ja nicht preiswerter da, ne? Aber habt ihr eine Ahnung, wie das ist bei normalen Läufen? Also jetzt nicht bei den großen City-Marathons. Also sagen wir mal, wenn ich irgendwo einen Halbmarathon laufen gehe in irgendeiner Lauf-Community, ist das auch so teuer?
Nee, ihr, das glaube ich nicht.
Ihr werdet eingeladen, nee, ich glaub, so ein Volkslauf, der rote Teppich schon am Privatflieger ausgerollt.
Frank, du darfst gerne Werbung machen für deinen Verein. Genau. Du darfst gerne Werbung machen für deinen Verein, weil das ist auch ein Verein zu einer Veranstaltung. Da kannst du natürlich auch direkt mal die Preise empfehlen und beziehungsweise sagen, dass da alle Leute hier mal teilnehmen sollen.
Genau, also ich komme ja aus der Altmark und ich starte ja auch für den Tangermünder-Elbdurchmarathon. Und gerne, also leider ist jetzt auch aufgrund von Corona der Elbdurchmarathon 3 Jahre in Folge ausgefallen. Also der würde jetzt im April stattfinden, aber aufgrund der unsicheren Situation haben sie halt schon abgesagt. Und gerne kann man da auch mal gucken. Also der findet wahrscheinlich im nächsten Jahr im April wieder statt. Oder auch im Sommer wollen sie so einen kleinen Lichterlauf im August, glaube ich, veranstalten. Mhm. Oder Ende Juli. Ich kann jetzt gar nicht aus dem Kopf, weiß jetzt gar nicht genau. Und da kann man gerne mal auf die Internetseite gucken, appdurchmarathon.de, und dann kann man sich das gerne mal auch anmelden. Also ist ein cooler Lauf. Also es liegt, ist in Tangermünde, das ist in der Altmark. Und es ist ein Lauf entlang eines Naturschutzgebietes, auf dem Elbdeich, genau darum, Elbdeich-Marathon. Und also, das ist ein cooler Lauf. Sonst waren so rund 2000 Teilnehmer, okay, haben sonst teilgenommen. Und genau.
Also schon nicht klein.
Genau.
Preislich, wo sind wir da? Was kannst du unserer Community hier, was kannst du hier bereitstellen?
Das kann ich, also ich weiß gar nicht, ich hätte gesagt, der Marathon kostet knapp 50 Euro, hätte ich jetzt gesagt. Und also, die machen es auch so ein bisschen gestaffelt. Also, wenn man sich anmeldet, umso günstiger ist es. Und ja, also die, ich weiß gar nicht, 10 Kilometer 20, 30 Euro und dann der Marathon 50 Euro um den Dreh oder sowas. Also ich kann es jetzt auch im Kopf gar nicht genau sagen.
Also es klingt auf jeden Fall ja nach einem fairen Preis, plus natürlich landschaftlich eine Entdeckung unserer Heimat, sage ich mal, ja, weil viele haben das ja gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es da ziemlich schön ist. Ja, allerdings, Elbdeich klingt nach Wind. Also komplett Rückenwind oder...
Also ich bin bis jetzt nur die 10 gerannt, weil es halt immer direkt vor meinem Städtemarathon, den ich halt sonst...
Weil es zu windig war oder was?
Also da sind wir den Deich hoch und runter und ich bin da auch schon eine 30.02 auf der Strecke alleine gelaufen.
Okay.
Also qualitativ war das immer sehr gut. Und also darum, vom Wind her war es eigentlich immer okay. Also klar kann das mal passieren, dass dann auf der Wiese, auf dem Deich mal ein bisschen windiger ist, aber eigentlich, also von den Zeiten her, also der Marathon geht dann so meist in 2 Stunden 40 ist er sonst so weggegangen und genau, also ich bin die 10.
Ist auch offiziell vermessen und alles, ne?
Genau, also die Strecken alle, also 10, Halbmarathon und Marathon sind offiziell vermessen und genau, also darum bin ich auch das eine Jahr mal so meine Straßenbestzeit sozusagen eingestellt auch.
Also Jungs, ihr habt das ja jetzt nicht so mitgekriegt, ja, aber die letzten Tage war es relativ windig in Deutschland, ja, also um nicht zu sagen Sturm, ja, und Frank, deine Schilderungen klingen ein bisschen so, wie das so bei Menschen aus dem nördlicheren Teil Deutschlands ist, ne, also solange die Schafe noch Locken haben, ist kein Wind, ne, so diese Nummer.
Ja, ja, das muss man wahrscheinlich dann im Einzelfall mal auf den Versuch ankommen lassen. Ja. Frank, nimm uns mal noch mit, du hast...
Ja, lass uns doch noch eben, weil wir bei Clubwerbung sind. Ja, der Frank hat uns ja total ausgeholfen bei unserer kleinen Challenge und unserem kleinen
Club, nämlich
beim Coffee Circle Club. Ja, also Leute, erstmal, wir haben eine Challenge zusammen mit euch aufgesetzt und es ist ja wirklich großartig, wie ihr da steil geht. Wir können gar nicht mehr so schnell folgen, wie da die Kilometer drauf liegen. Und als Philipp ja ein bisschen schwächeln musste, weil sein Fuß leider umgeschlagen wurde, ist Frank ja in die Bresche gesprungen und ja klar, es hilft natürlich, wenn man mal so 200 plus Kilometer pro Woche dazuschraubt, ja, also einer alleine. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Ja, wo stehen wir denn eigentlich, Philipp? Hast du das einigermaßen verfolgt?
Nein, ich hab natürlich wieder verpasst, einen Screenshot zu machen.
Hilfe, wir brauchen also wieder Screenshots von euch, bitte. Also vom letzten Sonntag, möglichst spät abends.
Wir haben uns das wirklich leichter vorgestellt, dass man da irgendwie so eine Gesamtübersicht hat in dieser Strava-Gruppe. Also wer jetzt noch nicht drin ist, ihr könnt auch immer noch dazukommen. Coffee Circle X Bestzeit Challenge ist, glaube ich, der aktuelle oder Name noch nach wie vor. Ich glaube, wir hatten immer so hin zum Wochenende schon um diese 15.000 Kilometer. Also ich glaube, dass wir dann wahrscheinlich Sonntagabend nochmal deutlich mehr gehabt haben müssten, weil ja dann viele von unserer Community logischerweise ihre längeren Läufe am Wochenende absolvieren. Aber wir sind immer froh für jeden Screenshot, der uns erreicht. Ich bin auch froh, dass ich Frank akquirieren konnte, sozusagen als Ersatz für mich, der da auf jeden Fall tatkräftig auch Kilometer sammelt. Und das Ganze läuft immer noch bis Ende März. Das Ziel ist immer noch mit unserem Partner Coffee Circle, dass wir 77.000 Kilometer in diesem Zeitraum gemeinsam absolvieren. Das ist einfach deshalb der Grund, weil ihr erstes Kaffee-Anbaugebiet in Äthiopien war, in Jima, und das ist ziemlich genau 7.000 Kilometer entfernt von Berlin, und Coffee Circle gibt es jetzt 11 Jahre. Deswegen haben wir uns mal überlegt, ob wir nicht zusammen alle 77.000 Kilometer schaffen, und sollten wir das schaffen, dann gibt es für 11 von von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf jeden Fall sehr coole Preise von Coffee Circle, was Kaffee anbelangt, aber was vielleicht auch noch cooles Kaffee-Equipment anbelangt. Coffee Circle ist ja ohnehin sozusagen euer perfekter Kaffee-Lieferant, denn es ist nur nicht nur qualitativ extrem hochwertig, sondern es ist auch so, dass pro verkauftem Kilogramm Kaffee 1 Euro auch an die in die Anbaugebiete zurückgeführt wird, um dort beispielsweise die Trinkwasserversorgung zu verbessern, Bildung zu verbessern. Und ja, das hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren schon sehr bezahlt gemacht in vielerlei Hinsicht für die Menschen vor Ort. Also braucht ihr sozusagen, könnt ihr euch guten Gewissens nicht nur sehr guten Kaffee kaufen, sondern tut dabei auch noch was Gutes. Und Frank, wie sieht es bei dir aus mit Kaffee? Ich weiß, dass du gesagt hast, Frank ist inzwischen auf Kaffeeentzug. Er hat zeitweise immer relativ normal oder, glaube ich, auch Kaffee getrunken.
Nee, ich trinke keinen Kaffee. Ich habe immer relativ viel Energy-Drinks getrunken.
Ah, noch schlechter, okay.
Genau, sehr schlecht. Das habe ich jetzt aber auch abgesetzt sozusagen und trinke das gar nicht mehr. Und so Kaffee an sich war noch nicht, aber in meiner Familie trinken halt wirklich, da trinkt halt jeder Kaffee, aber die Gene habe ich nicht ganz bekommen, aber genau.
Aber sagen wir so, solltest du im Lostopf drin sein, dann wird es wahrscheinlich auch jemand geben, der das wahrscheinlich sich über dieses Special-Paket freuen würde. Ich bin natürlich Kaffeetrinker, mir schmeckt Kaffee. Kaffee wird ja durchaus auch eine Reihe von durchaus positiven Effekten, nicht nur wegen des Koffeins, sondern auch sonstigen Inhaltsstoffen vom Kaffee für den menschlichen Körper nachgesagt. Und heute Morgen habe ich mich über meinen kenianischen Kaffee hier zumindest gefreut. Habe ich übrigens auch letztens auf dem Coffee Circle Account gesehen, dass es ja auch ein Anbaugebiet in Kenia gibt. Das muss ich mir bei Gelegenheit nochmal genauer anschauen, weil das ist natürlich spannend. Kenia wird hier oft eher mit Teeproduktion in Verbindung gebracht. Aber ich werde mir, wenn ich zu Hause bin, auf jeden Fall bei Coffee Circle mal den kenianischen Kaffee ordern und mal gucken, wie der so im Vergleich zum äthiopischen Kaffee schmeckt.
Und wegen des Kaffees müssen wir ja auch nochmal sagen, ich bin gerade dabei, diverse Studien zu sammeln, weil die Studienlage sich in den letzten Jahren extrem verbessert hat. Über die Auswirkung von Kaffee auf vor allen Dingen auch Ausdauerleistungsfähigkeit gibt es, glaube ich, ganz spannende Ansätze. Also die Folge machen wir noch, deshalb will ich jetzt gar nicht zu viel verraten. Aber Frank, ich sag dir gleich, you missed something, ja, also besser nochmal drüber nachdenken. Oder du hast noch nicht die richtige Sorte gefunden. Ja, da empfehle ich dir einen kleinen geschmacklichen Rundgang, ja, durch das Angebot von Coffee Circle, weil da gibt es eine Menge sehr unterschiedliche Dinge, die einfach auch ganz anders deinen Gaumen reizen, ja. Oder bist du so ein Süßtyp? Ja, deshalb hast du die Energy Drinks getrunken, ja. Und bis jetzt auf kalten Entzug und auf was umgeschrieben? Also auf Gummibärchen oder was bist du jetzt?
Wenn ich mir Ralfs Desserts und Soda-Konsum hier anschaue,
da braucht man einen Antagonisten. Ne? Also zu den Süß muss man dann immer Kaffee. Das ist halt die Kombination.
Absolut. Ja. Vielleicht können wir ja, falls er bei den Gewinnern dabei ist, vielleicht können wir ihn ja dazu bewegen, dass er sich einer Kaffeeverkostung nochmal hingibt und dann, wer weiß, vielleicht ist er ja dann, kann man ihn zu einem späten Zeitpunkt doch noch hier zum richtigen Kaffee bekehren. Das werden wir sehen. Bevor wir dich hier sozusagen aus unserer Runde entlassen, Frank, du hast nur gesagt aktuell, dass du dich auf einen 10-Kilometer-Lauf vorbereitest in Berlin am 13.03. Aber wie wir ja wissen, als Marathonläufer wird das ja wohl nicht dein Frühjahrshöhepunkt sein, sondern du wirst sicherlich einen Marathon laufen. Und deswegen erstmal die Frage, was ist das Ziel für dieses Frühjahr? Für dich, was ist das Ziel für diese Saison? Und dann ist natürlich immer noch die Frage, was ist das Ziel darüber hinaus für dich für die nächsten Jahre? Du bist ja noch ein ähnlicher Jungspund wie ich. Frank ist ja noch jünger. Er ist Jahrgang 89, also praktisch blutjung. Von dem her, was hast du noch vor?
Genau, also ich will jetzt, mein Ziel ist jetzt eigentlich, das Hauptziel ist der 3. April, den Hannover-Marathon. Und da wäre natürlich schön, die EM-Norm anzugehen und mal gucken, was darüber hinausgeht. Genau, also die Konkurrenz ist natürlich sehr, sehr hoch, um sich für die EM zu qualifizieren. Sind sehr, sehr viel schnelle Leute zurzeit in Deutschland. Und dadurch mal gucken, aber jetzt wäre endlich mal schön, nach 5 Jahren noch mal wieder eine Bestzeit zu rennen, also die 2:16:30 zu verbessern. Und und dann ist das Ziel auf jeden Fall, die Bestzeit meines Trainers halt auch noch anzugehen. Das
okay,
ist
okay, ja,
die 2:12:13, also die muss ich eigentlich noch knacken. Nach 17 Jahren bei ihm, das wäre eigentlich noch schön. Wäre eigentlich ganz wäre schön, wenn das noch drinne wäre. Und genau, und im nächsten Jahr, worauf Phyllis noch angespielt hat, habe ich den Plan drauf, meinen ersten Ultralauf zu machen, wahrscheinlich das erste Mal ein 100-Kilometer-Debüt zu geben und da mal gucken, was da so zeitlich so geht. Und genau, also vom Training her wird das wahrscheinlich jetzt nicht der größte Unterschied werden. Wahrscheinlich werden die Longruns halt noch mal ein bisschen länger.
Einfach aber so entspannte so, 80, 90 pro Sonntag, oder?
Ja gut, dann wahrscheinlich eher 70 werden wahrscheinlich okay sein. Aber da habe ich mit meinem Trainer jetzt noch gar nicht drüber genau geredet, wie das Training dann aussehen wird. Also dieses Jahr ist erstmal noch Marathon und nächstes Jahr ist dann eigentlich der erste 100er geplant. Der Marathon wird dann aber auch noch zur Seite gelegt. Vielleicht eröffnet es auch noch mal neue Tore für einen Marathon. Wer weiß, was das noch mal bringen könnte. Genau.
So 50 ist für dich gar kein Ultra, ne? Das wird direkt ausgelassen, man geht direkt auf 100.
Genau, also 50 ist für mich, ich weiß nicht, also 50 ist halt so nah am Marathon, dass es halt
total reizlos ist, oder?
Genau, darum. Also wenn dann die 100, also 50 ist ja quasi der Marathon ein bisschen weiter. Und deswegen, wenn dann schon das 100-Kilometer-Debüt nächstes Jahr, wäre schon ganz, also ist eigentlich so das, was ich angehen möchte.
Also das war übrigens eine meiner ersten Leichtathletik-Veranstaltungen, die ich alleine als Reporter für eine Sportsendung auf jeden Fall berichtet habe, waren 100 Kilometer Meisterschaften. Ich weiß gar nicht mehr, wo die waren. Das ist übrigens auch vom Zuschauen her relativ, nennen wir es mal meditativ. Ja, das ist schon anders. Außerdem, der 50er, habe ich ja gelernt, ist ja die Dienstagseinheit. Also das ist ja gar keine Herausforderung für dich mehr. Ja, aber ihr habt das mitbekommen, ne? Über 50 Kilometer hat der Weltverband World Athletics ja jetzt offizielle Weltrekorde anerkannt. Ne? Weil die Sachen, die da...
Okay, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Ja, weil doch letztes Jahr war noch die Amerikanerin, die 50 Kilometer Weltrekord gelaufen ist. Mann, ich will über Molly Seidel sagen.
Desiree Linden,
genau. Ja, und daraufhin sind da offizielle Bestzeiten. Also es sind ja dann nicht Weltrekorde, sondern es sind ja immer Weltbestzeiten. Aber das ist jetzt gerade eingeführt worden oder auf den Weg gebracht worden, eins von beiden. Also das wird auf jeden Fall, glaube ich, in Zukunft eine häufiger angebotene Wettkampfstrecke, ja. Was eröffnet man damit? Natürlich, ja, mehr Verdienstoptionen, nee, aber auch mehr Laufoptionen, ja. Weil 100 Kilometer, Frank, ist, glaube ich, weit. Das ist relativ weit. Das ist schon mit dem Fahrrad relativ weit.
Ja. Was läuft man da für einen Schnitt so?
Also ich weiß, also der deutsche Rekord 3, ist, glaube ich, so 3,50 im Schnitt ist, glaube ich, der deutsche Rekord und der Weltrekord um 3,40 im Schnitt auf den Kilometer ungefähr.
Alter Schwede.
Wer hält denn den deutschen Rekord über 100 Kilometer? Da, jetzt fragst du mich auch was.
Ich weiß auch nicht aus dem Kopf.
Das ist Paul Schmidt?
Muss ich direkt nachschauen?
Nee, der hat über 50. Der hat 50. Ja. Ja, stimmt.
Muss ich direkt nachschauen, weil wir hatten ja schon zwei so Ultramenschen, also mehrere Ultramenschen, aber David Schönherr natürlich, der ja zurzeit, glaube ich, in Deutschland einer der besten Ultraläufer ist. Und Flo Neuschwander läuft natürlich auch solche Sachen, ne?
Wir schauen lieber nicht nach, Frank. Frank, sag ich nee, schon bald, weil
ich tippe mal so ein bisschen im Hintergrund.
Mobilfunknetz ist bei uns schon tot und das Internet ist so instabil hier mit dem WLAN. Wir hatten gerade schon, für die Leute, die jetzt zu Hause sich wundern, um was wir hier gerade sprechen, wir hatten hier, das Mobilfunknetz ist hier in Kenia gerade komplett ausgefallen, deswegen mussten wir nochmal neu ansetzen aufzunehmen, weil das unseren Hotspot hier gekillt hat. Und wir hatten gerade noch einen Stromausfall, deswegen waren die Router auch hier im Hotel down. Also wir sind froh, wenn wir diese Folge aufgenommen haben, weil Kenia uns auf jeden Fall hier mit ein bisschen, wie soll ich sagen, die ein oder andere Herausforderung präsentiert auf jeden Fall.
Also sagen wir mal so, das ist eher eine 500.000 Euro Frage.
Also nicht so wissen.
Nee, wer das so aus dem Stegreif weiß, ne, also ich hätte jetzt mal gesagt...
Dann ist bestimmt noch ein alter Rekord.
Das ist ein Mittelalter, aber schon älterer, rarer. Ja, also komm, wir fangen mal mit den anderen Rekorden an, weil ihr kennt euch ja aus, ne? Was nehmen wir denn? Wir nehmen Stundenweltrekord, Stundendeutscher Rekord, eine Stunde.
Das könnte Carsten Eich sein.
Oder falsch. Dieter Baumann.
Auch falsch.
Dieter Baumann, auch falsch.
Auch falsch.
Ja.
Wer rennt sonst noch so Zeug?
Ja, okay, ich sag's euch, Werner Schildhauer, ne? Den Namen habt ihr schon
Werner
mal gehört.
Werner Schildhauer,
Chemnitz. Ja, Werner Schildhauer ist eine Stunde 20,536 Kilometer gelaufen. Ja, Dieter hält die deutschen Rekorde über 3.000, über 5.000 und 10.000, also Dieter Baumann. Ja, Carsten Eich hält, glaube ich, immer noch 10 Kilometer Straße, stimmt das? 27, 47, kann sein, ne?
Ja, genau, das würde Armagnac schlagen.
Das stimmt, genau. Aber den halben hat er verloren an Armagnac im letzten Herbst.
Genau, ne? Armagnac hat die 1:00.09. Ja, dann natürlich auch einer meiner Lieblingsmarken, eine der älteren Marken übrigens in der deutschen Rekordliste, eine der allerältesten beim Laufen, die älteste. 25 Kilometer auf der Straße.
Ah, das war davor der Halbmarathon-Zeiten.
1:13.58. Ihr kennt euch ja richtig gut aus so in eurem Sport, wa? Also ich auch. Ich lese es ja gerade vor, das ist das Geile. Ich kann es vorlesen. Karl Fleschen aus Leverkusen.
Ja,
ich glaube,
ja.
sein Sohn ist auch gelaufen danach, ne? Gut, dann haben wir die Marathon-Bestzeit natürlich von Armagnac, 2:06.27. Das ist ja noch alles sehr aktuell aus dem Dezember. Ja, und jetzt kommt 100 Kilometer, ne, weil das ist ja eine der Strecken, die als offizieller Rekord überhaupt in diesem Bereich anerkannt wird. Ja, 100 Kilometer, Kasimir Bark. Sagt euch gar nichts, ne?
Hab ich noch nie gehört.
Nee, also der Name sagt mir tatsächlich was, weil das ist jemand, der so in diesem Ultrabereich unterwegs war, von der MTP Hersbruck, da muss ich jetzt erstmal nachgucken, wo das überhaupt ist, gelaufen, jedenfalls in Saroma, das ist so ein Ultrazentrum, im Juni 94. Und der ist 6 Stunden 24 Minuten 29 Sekunden. 6:24:29. Also das sind schon, ne? Ja, also wir lernen hier heute wieder Sachen, das ist einfach fantastisch. Ja. Ne? Komm, ich geh noch eben bei den Frauen gucken. Ja, also das meiste haben wir ja auf dem Schirm. Ne? Also die ganzen unteren Distanzen kommen ja alle von Constanze Klosterhalfen, die übrigens gerade ihre Teilnahme an deutschen Meisterschaften absagen musste. Weiß nicht, habt ihr die Geschichte gelesen? Nein, habt ihr nicht gelesen?
Nein, nein.
Ja, die ist.
Wir haben kein Internet hier, Ralf, du weißt doch.
Ja, ich dachte, ihr Buschfunk.
Wir sind die Last Man Standing hier aus Deutschland.
Mal so ein klassisches Klischee bemühen. Ne? Nee, tatsächlich ist die vor dem letzten Hallenstart, der war, glaube ich, in New York, meine ich, ne? Beim Einlaufen, das war leider in einem Parkhaus, mussten die einlaufen, ist sie weggerutscht und auf die Seite gefallen, ist dann noch gelaufen, aber seitdem hat sie Schmerzen halt im linken Bein, weil sie da gestürzt ist. Ja, also jedenfalls, Constanze hält die deutschen Rekorde über eine Meile, über 3000, über 5000 und über 10.000. 10 Kilometer auf der Straße, so Jungs, jetzt aber, jetzt müsst ihr wissen.
Irina Mikitenko.
Doch, ist falsch. Ihre Nachfolgerin heißt?
Ist das dann Melat Kijeta?
Melat Kijeta. Und zwar als Durchgang beim deutschen Rekord-Halbmarathon. Also in Gdynia, bei der Halbmarathon-WM, wo sie ja super gelaufen ist und nicht nur im Einzel, sondern auch im Team eine Medaille gewonnen hat. Ja, und da ist sie dann in den Halbmarathon 1:05.18 gelaufen und da ist sie 30:47 durchgelaufen.
Ja. Krass. Und Irina hat sowas wie 30:55 oder sowas, oder?
Ja, sowas, genau. Und Irina hält die deutschen Rekorde Irina Mikitenko hält die deutschen Rekorde über 25 Kilometer, über 30 Kilometer und im Marathon. Ja, also 25 Kilometer in 1:23.07. Das ist übrigens auch schon relativ flott. Ja. Und die junge Dame, die den deutschen Rekord über 100 Kilometer hält, das hätte ich jetzt wieder gewusst, weil sie erstens, glaube ich, sogar mein Jahrgang ist, zweitens mit mir an der Sportschule studiert hat und die Protagonistin meines Beitrags, den ich eben erwähnt hatte, war bei dieser 100 Kilometer Geschichte. Aber Hanau, also in 1990 in Hanau ist sie die Bestleistung, den deutschen Rekord über 100 Kilometer gelaufen. Hanau, weiß ich nicht mehr, das war glaube ich nicht da, wo ich war. Jedenfalls 7 Stunden, 18 Minuten, 57 Sekunden. Birgit Lennartz, habt ihr vielleicht schon gehört?
Den Namen habe ich tatsächlich schon mal gehört, ja.
Sag mal, ich bin immer wieder schockiert, ja. Liebe Gemeinde, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wenig Menschen kennen, die das so profimäßig machen, so aus den vergangenen Jahrzehnten. Das ist schon erstaunlich.
Ja, das da ist, man, ist schon da sehr lange her.
Namen und dann so, ja, Moment mal, das ist schon zu lange. Gibt es sowas wie Amnesie durchlaufen?
Ja, ist aber so, Irina und so, die hat ja noch Sport gemacht, als ich noch aktiv war. Das sind ja so Sachen, das hat man ja live noch so mitbekommen alles.
Ja.
Aber davor,
den Hinweis, Frank, den du gegeben hast, ja, den hat ein früherer sehr netter Kollege von mir auch immer aufgegriffen, weil dann in seiner Redaktion, er war Redaktionsleiter beim RBB in Berlin, ja, weil die Leute in seiner Redaktion dann auch immer kamen, ja, da war ich noch gar nicht geboren und so, da hat er gesagt, ey Leute, was sollen denn die Leute aus der klassischen Musik sagen? Beethoven, woher soll ich den denn kennen? Der ist schon so lange tot oder was? Also, komm on. Ja? Also über den Ansatz kommen wir nicht weiter. Ne?
So, pass auf, das war ein Versuch.
Ja, es war ein Versuch. Ich habe noch eine geile Studie für euch. Und zwar, wir sprechen ja immer noch über Impfungen. Ne? Und alle, die sich noch nicht geimpft haben, macht das, weil das ist ganz cool und es hilft uns allen. Ja. Und weil da ja jetzt eine Menge um das Impfen herum fabuliert wird und Dinge behauptet werden, die dann gar nicht wahr sind, ja, haben sich viele Forscher auf den Weg gemacht und zum Beispiel Impfreaktionen begutachtet und herausfinden wollen, was denn da mit dem Körper passiert, wenn er geimpft worden ist. Ja. Und unter anderem hat sich auch eine Forschergruppe damit beschäftigt, was passiert, wenn man das Impfen mit Sport verbindet. Ja, und das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Und zwar haben die das an zwei unterschiedlichen Impfstoffen ausprobiert, nämlich einer ganz normalen Grippeimpfung und an dem Covid-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Und zwar haben die herausfinden wollen, was passiert, wenn man direkt nach der Impfung, also am nächsten Tag, Sport treibt. Ja, und die haben das mit unterschiedlichen Übungen gemacht, und zwar im Bereich leicht bis mittelschwer, also eher ne, so easy bewegen, und zwar einmal auf dem Fahrradergometer und einmal joggen. So, jetzt sagt ihr mir, was dabei rausgekommen ist. Eine 90-minütige körperliche Belastung am Tag nach der Impfung.
Ich denke mal, dass wahrscheinlich bei der Impfung mit, also für einen Grippeimpfstoff wahrscheinlich mehr, ich sag jetzt mal, Nebenwirkungen oder Einschränkungen noch messbar waren als beim Covid-Impfstoff.
Frank, was meinst du?
Kann ich gar nicht, also ja, beim leichten Training vielleicht war es sogar förderlich, sogar hätte ich gesagt, aber also umso schwerer das Training, glaube ich, umso schlechter waren die, sag ich mal, die Immunreaktionen und sowas, genau.
Also ich weiß gar nicht, also ich habe es jetzt erstmal so aus einem groben, laienhaften Verständnis so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich mache die Impfung und danach mache ich dann erstmal mal 3 Tage gar nichts. Ne? Also um dem Körper die Zeit zu geben, sich entsprechend da mit dem Impfstoff auseinanderzusetzen. Ne? Philipp, du hast es glaube ich auch so gemacht, ne?
Genau, ich habe nur 2 Tage meistens pausiert danach.
Ja. Ja. Also, eine sportliche Bewegung am Tag nach der Impfung führt zu einer deutlichen Erhöhung der Antikörperreaktion. Also zu einem besseren Wirken des Impfstoffs. Und zwar bei beiden unterschiedlichen Impfstoffen. Ja, eine 90-minütige sportliche körperliche Betätigung. Also 90 Minuten ist jetzt ja auch schon nicht kurz. Für mein Verständnis jedenfalls nicht. Ja. Zitat, unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Erwachsene, die regelmäßig Sport treiben, das ist natürlich eine Voraussetzung, die regelmäßig Sport treiben, die Antikörperreaktion auf den Influenza- oder Covid-19-Impfstoff erhöhen können, indem sie nach der Impfung eine einzige Trainingseinheit mit leichter bis mittlerer Intensität durchführen. Das ist das Fazit. Das ist ein spannendes Fazit. Keine anderen Nebenwirkungen, die aus dieser sportlichen Betätigung herrühren. Also finde ich ja sehr spannend. Also ist von meinem, wie gesagt, eher dann laienhaften Ansatz, ja, Körper machen lassen, nicht noch da irgendwie draufgehen. Aber spannend. Ne? Dafür haben wir Wissenschaft, dass die immer wieder Dinge rausfinden, die wir noch nicht wussten. Ne? Finde ich jedenfalls
auf
ganz
jeden
cool.
Fall. Also ja. Für diejenigen, die vielleicht da jetzt noch ich sage jetzt nicht die Leute, die das jetzt grundsätzlich ablehnen, sondern die vielleicht wirklich einfach Angst hatten oder besorgt waren, ist das ja schon mal, glaube ich, vielleicht auch ein hilfreicher Input, weil die Leute, die uns hier wahrscheinlich überwiegend zuhören, sind ja sowieso Leute, die, ich jetzt mal sagen würde, regelmäßig Sport treiben. Ja, also von dem her, gute Nachrichten, würde ich sagen.
Ja, Laufen hilft. Ne?
Laufen hilft.
An der Stelle, Laufen hilft. Ja. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ihr geht mal was essen und wir gehen laufen. Ach so, Philipp, wir hatten das ja schon. Ne? Also was verkleidet ihr euch am Wochenende, weil es ja Karneval?
im Flieger, ich weiß nicht, ob das so gut ist, mit noch mehr Masken und so, als sonst rumzulaufen. Vielleicht komme ich dann, vielleicht werde ich von der Security direkt rausgezogen, wenn ich da sehr auffällig erscheine. Verhaltensauffällig irgendwie. Also ich glaube, ich würde im Flugzeug versuchen, so casual wie möglich aufzutreten.
Du gehst als Sportler, ja?
Ich gehe als Sportler.
Hier ist der Philipp Flieger, heute als Läufer.
Ich weiß nicht, was Frank hier vorhat, wie er hier Fasching
ich
irgendwie...
Ich glaube, das wird auch dieses Sportlerkostüm werden die nächsten Tage.
Sehr schön. Ja, dann ganz vielen Dank, Frank. Spannende Einblicke. Ja, und ja, toi toi, ist nicht mehr ganz so lang hin, ne? Bis zu Hannover. Wann kommst du runter oder ziehst du es jetzt durch bis dahin?
Nee, ich reise nächste Woche Dienstag zurück, genau, dann sind es ja noch 4,5 Wochen bis Hannover, genau, dann steht ja noch mal ein bisschen Training an und dann, genau, also so ganz, wäre mir etwas zu lange gewesen, hier in Kenia halt die Marathonvorbereitung komplett zu machen und deswegen, also noch mal ein gutes Gefühl unten kriegen sozusagen, hier oben läuft man ja doch nicht die Zeiten, die man halt unten laufen kann und dann noch mal zu Hause ein bisschen die Geschwindigkeit kriegen und dann wird das was, hoffe ich.
Das klingt doch gut, würde ich mal sagen. Insofern für euch zu Hause, schickt uns gerne nochmal Screenshots in die Strava-Gruppe rein, was die Kilometer von letzten Sonntag anbelangt. Ihr dürft natürlich auch weiter fleißig teilnehmen oder das auch euren LauffreundInnen empfehlen. Ja, ich versuche natürlich auch da noch ein bisschen weiter aktiv zu sein. Schöne Läufe am Wochenende. Nochmal Grüße aus Kenia. Wie gesagt, Wochenende bin ich dann auf der Heimreise, aber ihr dürft natürlich alle auch Karneval ohne mich feiern. Insofern... weiß nicht, was Ralf noch vorhat, falls du noch den Leuten noch Faschingstipps fürs Laufen mitgeben möchtest.
Ja, Laufen erhöht auf jeden Fall nicht den Alkoholpegel, wenn man zu viel läuft und dabei versucht, einen Kasten Kölsch zu trinken. Ne? Das mit der Bier, da fällt mir die Biermeile wieder ein. Ja, ich habe das ja mal einmal angeklickt. Seitdem bin ich da irgendwie in einem Algorithmus drin. Das kriege ich permanent, wenn die Biermeilenfreunde was Neues, die haben ja so einen YouTube-Account, was Neues machen, das poppt bei mir auf dem Handy und auf dem Laptop auf. Also mit denen müssen wir uns nochmal ernsthaft befassen. Also jetzt außerhalb von Karneval.
Das können wir machen. In diesem Sinne, schöne Grüße nach Deutschland und lasst es euch gut gehen.